ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Manche Orte in der Welt sind fast sowas wie ein Guckloch in die Vergangenheit, weil sich da Spuren aus längst vergangenen Zeiten finden. Urzeitknochen zum Beispiel, Versteinerungen oder sogar Fußabdrücke. Die Grube Messel in Südhessen ist so ein Ort, der uns zeigt, wie das Leben vor 47 Millionen Jahren in Europa ausgesehen hat und uns immer wieder auch sensationelle Funde beschert. Dabei wäre diese Evolutionsschatztruhe fast eine Mülldeponie geworden. Wer sich auch nur ein kleines bisschen für Paläontologie interessiert, also für Versteinerungen im weitesten Sinn, dem ist die Grube Messel garantiert ein Begriff. Damit ist ein Gebiet gemeint, das in Südhessen in der Nähe von Darmstadt liegt und, der Name deutet es ja schon an, früher eine Grube war. Also da wurde im 19. Jahrhundert Bergbau betrieben. Genauer gesagt wurde da erst Eisenerz und später Ölschiefer abgebaut. Und klar, auch schon im 19. Jahrhundert wusste man, dass dieser Ort noch mehr als Erz und Öl zu bieten hat. Schon 1876 hat man nämlich ein Alligatorenskelett im Schiefer gefunden, aber trotzdem hielt sich der Bergbau bis etwa 1970. Und dann sollte dieser besondere Ort tatsächlich zugemüllt werden. Raphael Stübig über ein fast 20-jähriges Tauziehen.
Erste Pläne für eine Deponie in Messel kommen Anfang der 1970er Jahre auf. Die Ölschiefergrube ist durch Funde wie das berühmte Urpferdchen da schon längst weltbekannt. Für 48 Millionen Jahre alte Fossilien hat Hessens damaliger Kultusminister Hans Krollmann aber wenig Sinn, denn die Region droht im Müll zu versinken.
Fairerweise sollten wir mal akzeptieren, dass die wissenschaftliche Möglichkeit im Zug einer industriellen Nutzung gekommen ist. Und fairerweise sollten wir auch akzeptieren, dass wir nicht in der Lage sind, eine andere Schutzmaßnahme für die Grube zu finanzieren als eine Nutzung für die Müllablagerung dieses Ballungsgebiets.
In Messel stoßen die Deponiepläne auf großen Widerstand. Die Bürgerinitiative zur Verhinderung der Mülldeponie formiert sich. Dabei geht es Gründungsmitgliedern wie Karl Wenchel weniger um die Fossilien, sondern schlicht um ihre Heimat.
Irgendeiner hat später mal ausgerechnet, dann kämen so 28 bis 30 Millionen Tonnen Müll, würde das fassen. Messel wäre, ich sag's Ihnen ganz hart, untergegangen.
Die Ängste werden aber nicht ernst genommen, die Pläne weiter vorangetrieben, bis Anfang der 80er Jahre der Planfeststellungsbeschluss steht und Karl Wenchel sowie 54 weitere Privatkläger 1984 vor das Darmstädter Verwaltungsgericht ziehen, gegen eine geballte Übermacht.
Bei dieser Anhörung saßen uns 38 Fachrichtungen gegenüber. Uns einfachen Simpeln, die wir nichts anderes hatten wie guten Willen. Viel mehr hatten wir nicht gern.
Mehrere Klagen und Anträge scheitern. Erst 1987 folgt die Wende. Der damalige stellvertretende Leiter des Landesmuseums, Dr. Rainer Theil, holt Professor Wolfgang Martin ins Boot, einen Darmstädter Juristen, der schon mehrere Leserbriefe und Petitionen zur Grube Messel verfasst hat.
Und ich habe mir als Jurist von dem Dr. Theil sagen lassen müssen, Sie können noch so viele Leserbriefe und Eingaben verfassen. Das Einzige, was die in Wiesbaden verstehen, ist, wenn wir zum Hauptschauplatz, nämlich zum Hessischen Verwaltungsgerichtshof, vorstoßen.
Es ist die Initialzündung. Wolfgang Martin lässt seine Beziehungen aus der Studienzeit spielen und gewinnt eine renommierte Stuttgarter Kanzlei für den Fall. Und schnell decken die Fachanwälte zahlreiche Formfehler im Genehmigungsverfahren auf. Der Planfeststellungsbeschluss wird folgerichtig für rechtswidrig erklärt. Ganz zum Kippen bringt die Pläne aber letztlich erst ein neues Gutachten. Nachbesserungen für die fehlerhafte Planung würden demnach mindestens 300 Millionen D-Mark kosten.
Und Dr. Heil, der hinterher zwar behauptet, das habe er nicht gesagt, aber ich habe zum Glück ein ganz gutes Gedächtnis, meinte einmal, es grenzt an ein Wunder, dass uns das gelungen ist.
Eine Gedenktafel im Messler Museumshof erinnert an die 55 streitbaren Bürger, ohne die Millionen Jahre alte Fossilienschätze für immer unter Müll versunken wären.
Das war also ein harter Krampf, bis die Grube Messel tatsächlich so genutzt werden konnte, wie es heute passiert, dass nämlich nach und nach das komplette Gelände von Wissenschaftlern erforscht, die Funde gesichert und untersucht werden und wir dadurch neue Erkenntnisse über die Vorzeit hier in Hessen bekommen. Was das genau bedeutet und warum die Grube Messel auch international so bekannt ist, habe ich Philipp Havlik gefragt. Er ist der Leiter der Grube Messel und bitte nicht wundern, wir kennen uns schon länger, deshalb duzen wir uns in diesem aufgezeichneten Gespräch. Philipp, was genau macht denn die Grube Messel so besonders für Paläontologen, also die Wissenschaftler, die versteinerte Spuren aus der Vergangenheit erforschen?
Also ich denke, es gibt weltweit keinen einzigen Paläontologen, der den Namen Grube Messel nicht kennt. Und das liegt an einem ganz, ganz einfachen Grund. Die Grube Messel ist ein einzigartiges Fenster in eine Zeit, in ein Erdzeitalter, das Eozän, das Zeitalter der Morgenröte, als ganz, ganz viele Tiergruppen ihren Beginn hatten. Und der Grund, warum die Fossilien hier erhalten sind, ich meine, die Tiere lebten damals überall. Ja, vor 47 Millionen Jahren war es super warm, es war tropisch. Es gab überall üppige Vegetation und entsprechend auch eine sehr, 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 sehr diverse Fauna. Nur der große Punkt ist, wo bleiben diese Tiere erhalten? Und da haben wir in der Grube Messel einen absolut genialen Fall. Es geschah hier vor knapp 48 Millionen Jahren ein Erdrülpser. Ein sogenannter Mar-Vulkan ist ausgebrochen. Also man muss sich das so vorstellen, eine Riesenexplosion. Es kommt eine Riesenwasserdampfwolke aus dem Untergrund heraus. Es entsteht ein hunderte Meter tiefer See. Und am Grund dieses Sees sind unzählige Fossilien perfekt erhalten geblieben.
Warum?
Es ist ganz, ganz häufig so, wenn Lebewesen irgendwo sterben, dann werden sie von irgendwelchen Aasfressern gefressen, sie verwittern, sie vergammeln. Die meisten Lebewesen, die jemals gelebt haben, werden nie fossil überliefert. In dem See war das aber ganz anders. Der See war super tief und in den tiefsten Wasserschichten gab es keinen Sauerstoff. Wo kein Sauerstoff, da keine aerobe, also keine oxische Verwitterung, also sprich, die Dinger konnten nicht vor sich hingammeln. Und zweitens sind schlichtweg keine Aasfresser dran gekommen. Das heißt, alles, was irgendwann mal das Glück, Pech, wie auch immer hatte, in den See reinzufallen oder was auch im See oder über dem See gestorben ist, ist wunderbar im Grunde erhalten geblieben.
Und irgendwann ist dann der See ausgetrocknet und dann haben sich so Schichten gebildet, die das dann noch konserviert haben, oder wie?
Tatsächlich war es so, dass der See fast 1 Million Jahre Bestand hatte. Also wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, 1 Million Jahre, das umfasst die meisten Kalt- und Warmzeiten, die wir so als größte Klimaveränderung kennen. Ja? Also das ist ein unfassbar langer Zeitraum. Doch irgendwann mal war der See schlichtweg voll. Ja? Und dann hat er sich noch mit tonigem Sediment gefüllt und dann war es dann auch vorbei. Das heißt, bereits zum Zeitalter des Eozäns wurde es wieder ganz normale Urwaldoberfläche.
Da wird jetzt auf jeden Fall drin geforscht und rausgegraben an Funden, was an Überresten von den Kadavern von damals übrig geblieben ist. Aber jetzt mal ketzerische Frage, warum ist es denn so wichtig zu wissen, wie das Leben vor 47 Millionen Jahren ausgesehen hat? Das betrifft uns doch gar nicht mehr.
Naja, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, ist für die Zukunft mindestens genauso wichtig, dass wir überhaupt verstehen, was geschieht im Rahmen von Klimawandel. Und tatsächlich ist die Grube Messel eine Phase, in der wir eine CO2-Konzentration in der Atmosphäre hatten, die mehr als 2,5-mal so hoch war als das, was wir heute als industrielles Signal betrachten. Das heißt, wir hatten eine Phase, wo es unfassbar warm war auf diesem Planeten und wir hatten tatsächlich eine Phase, in der es hier in Deutschland eine sehr, 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 sehr große Biodiversität gab. Wie jetzt einzelne Arten oder wie auch Ökosysteme auf solche Klimaschwankungen reagieren und was da in der Vergangenheit so geschehen ist, wenn es mal warm, mal kalt wurde, das kann für uns essentiell relevant werden, dass wir auch irgendwie einen Weg finden, mit dem selbstgemachten Klimawandel klarzukommen.
Das hat mich jetzt überzeugt. Sinnvoll, dass da Forscher aktiv sind in der Grube Messel. Und ich habe im Archiv dazu sogar ein Feature von meinem Kollegen Eckhard Frank gefunden. Von 2009 ist das, also schon ein bisschen älter. In dem beschreibt er, wie in der Grube Messel nach Überresten gesucht wird. Hören wir da mal kurz rein. Ich habe so einen kleinen Ausschnitt da gemacht.
In einer welligen Landschaft zwischen Frankfurt und Darmstadt, nahe der Ortschaft Messel, liegt mitten im Wald eine große, runde Grube. Am oberen Rand hat sie etwa 800 Meter Durchmesser. Steil fallen ihre Wände einige Dutzend Meter bis zum Boden ab. Dort wachsen Büsche und kleine Bäume. Auch ein paar Container sind zu sehen und zwei mit Planen überdachte Arbeitsplätze. Reichlich unspektakulär sieht es hier aus, in einer der weltweit bedeutendsten Fundstätten von Fossilien. Dennoch arbeiten hier etliche Erforscher des urzeitlichen Lebens, etliche Paläontologen. Eine der Arbeitsgruppen gehört zum Frankfurter Senckenberg-Museum. Das Team hat sich gerade an die Arbeit gemacht. Grabungsstellenleiter Michael Ackermann wirft nun seine Motorsäge an. Die Motorsäge frisst sich einen halben Meter in den Untergrund. Er besteht aus einem dunklen, relativ weichen Material, Ölschiefer, nennen es die Fachleute. Ackermann sägt einen Block von etwa 60 mal 70 Zentimetern heraus.
Jetzt erstmal sieht man also hier mehrere Schnitte gemacht, horizontal und vertikal. Und jetzt kann man also mit der Schaufel vom Anstehen heraus im Schnitt den Block herauslösen.
Und so mit Urzeitforschung mit der Kettensäge machen? Wer schon einmal Bilder von anderen Grabungsstätten gesehen hat, der weiß, dass die Forscher dort fein säuberlich mit dem Pinsel zu Werke gehen und gleichsam jedes Staubkorn einzeln beiseite schieben. Doch der Einsatz der groben Technik hat hier einen Grund, erklärt Michael Ackermann.
Der Vorteil der Kettensäge, wenn keine natürlichen Klüfte vorhanden sind, es ist wirklich so, dass sie beim Ausschneiden der Blöcke, die sie durchschauen möchten, haben sie einfach eine klare Schnittkante. Haben sie zwar einen Verlust, wenn sie ein Fossil treffen, aber das ist eben der Schnittverlust und der beträgt maximal 5 bis 10 mm. Wenn man das so machen würde, wie wir das auch früher abgebaut haben, das Gestein mit großen Keilen, da ist der Verlust durch das Eindringen des Keils wesentlich größer, als wenn Sie mit der Kettensäge einen Block ausschneiden.
Das habe ich mir selbst nicht so vorgestellt, dass man da mit der Kettensäge dran geht. Aber sag mal, Philipp, das war 2009. Arbeitet man heute noch genauso?
Es gibt doch kaum was Schonenderes als eine Kettensäge. Nein, Spaß beiseite. Die Lösung, hier eine Kettensäge einzusetzen, ist mittelmäßig genial. Gerade die Kollegen vom Hessischen Landesmuseum, aber auch von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die graben jedes Jahr wieder in der Grube Messel. Und es ist ein absolut geschützter Platz. Das heißt, wir haben nicht die Situation, dass hier eine Autobahn gebaut wird und man muss ganz, ganz schnell alles wegschaffen. Nein, ich habe hier die Möglichkeit, super genau, super detailliert zu dokumentieren, was ich wie finde, also welche Fundumstände liegen vor. Und da ist die Kettensäge tatsächlich super schonend, weil man kann dann einen ganzen Gesteinsblock mitnehmen, spaltet den fein säuberlich durch und findet dadurch auch die Objekte, die gerade zu den großen Goldgräberzeiten in den 1980er Jahren übersehen worden sind. Und das sind Pflanzen und Insekten. Tatsächlich sind die meisten Insekten, die hier so gefunden werden, vielleicht mal einen Zentimeter groß. Ja? Wenn die aber dann mal vergrößert da liegen und in bunten Farben schillern, dann merkt man, okay, wow, da steckt tatsächlich sehr viel drin. Und es sind auch diese Tiergruppen, Insekten, auch die Pflanzen, ja, die eine sehr, 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 sehr hohe Biodiversität haben. Also heißt auf gut Deutsch, bei jeder Grabung werden neue Arten, bisher unbekannte Arten entdeckt. Und das nur, weil so genau gegraben wird.
Ich habe noch einen Archivfund, nämlich von der Kollegin Dorothee Meyer-Karwig. Und an einer Stelle wird da noch ein bisschen genauer erklärt, wie die Forscher mit Funden im Schiefer, also in diesen Gesteinsschichten, überhaupt umgehen.
Oft genug finden die Archäologen Fossilien. Oft sogar in einem einzigartigen Erhaltungszustand. Denn anders als bei vergleichbaren Grabungsstätten findet man nicht nur Knochen, sondern ein genaues Abbild der Tiere, mit Haut und Haaren bis hin zum Mageninhalt oder den Laichschnüren von Fröschen. Die Fossilien, die die Forscher finden, werden sofort in eine Wanne mit Wasser gelegt. Denn sobald der Ölschiefer an der Sonne trocknet, bröselt er und zerbricht in viele kleine Fragmente. Kleine und häufige Fundstücke werden erst einmal in dem Wasserbecken gesammelt. Größere nach dem Wässern mit dünner Folie bedeckt und in feuchtes Zeitungspapier eingeschlagen. Das Ganze kommt dann in eine Plastiktüte, die mit Klebeband dicht abgeschlossen wird. Genau beschriftet kann das Paket nun in der Forschungsstelle Messel in einem dunklen, kühlen Raum gelagert werden.
So, lieber Philipp, und jetzt interessiert mich und uns natürlich, was denn in der Grube Messel bisher überhaupt Tolles gefunden wurde. Die Insekten hast du ja schon gesagt, aber erzähl mal, was sind die großartigen Funde?
Das Spannende an der Grube Messel ist, dass wir eigentlich nichts Großes haben, aber unglaublich viel Großartiges haben. Das größte Tier, das hier jemals gefunden wurde, ist ein Verwandter der Tapire und der ist so groß wie ein kleiner Schäferhund. Und das ist das größte Säugetier, was wir hier entdeckt haben. Ja? Die meisten Säugetiere, die wir finden, sind ganz, ganz klein. Terriergroße Urpferdchen. Wir haben Igelverwandte, die gar nicht so viel anders aussehen wie die heutigen Igel. Und ein absolutes Highlight, was unter den Säugetieren rausgekommen ist, ist der älteste Schläfer. Also das, was wir heute als Gartenschläfer, Siebenschläfer und so kennen. Die haben ihren Ursprung hier in der Grube Messel. Also das ist auch ein hessisches Qualitätsprodukt. Das geht aber fröhlich so weiter. Es gibt auch die Tiere, die Säugetiere gefressen haben. Das sind in erster Linie Krokodile, verschiedenste Arten. Eines davon lebte sogar an Land und hat da aktiv gejagt. Und bis zu 4 Meter lange Krokodile waren in dem See drin und haben gewartet, dass irgendwas reingefallen ist. Haben sich dann natürlich gekämpft mit großen Raubfischen, die hier auch gar nicht so selten vorkommen, also ja auch mit Abstand die häufigsten Wirbeltiere sind. Begleitet von Fledermäusen, von unfassbar vielen Vogelarten, die hier entdeckt worden sind. Einige haben sogar noch die Farbe im Federkleid erhalten. Der älteste Flamingo stammt aus der Grube Messel. Es gibt aber auch sowas wie ein Kolibri. Also so wirklich so Dinge, die man hier so gar nicht erwarten würde. Und in dem ganzen Gekrabbel, also alle Lebewesen mit mehr als 4 Beinen, da gibt es im Prinzip eine endlose Liste. Eines würde ich gerne rausgreifen. Nein, 2 möchte ich gerne rausgreifen. Das eine Tier einfach, weil es so riesengroß ist. Die größten Ameisen stammen aus der Grube Messel und auch aus dem Eckfelder Maar. Das ist eine Fundstelle in Rheinland-Pfalz, die fast gleich alt ist und ganz, ganz ähnliche Taxa geliefert hat. Unsere Ameisen haben 15 cm Flügelspannweite. Also kleine Drohnen, ja. Richtig süße Tierchen.
Ach nee, nicht wirklich.
Naja, kommt auf die Perspektive drauf an.
Okay.
Und was halt auch absolut faszinierend ist und was mich auch jedes Mal wieder mitnimmt, wir haben Prachtkäfer, aber auch andere Insekten mit Strukturfarben. Da spaltet man diesen Schiefer auf und das Tierchen knallt in seinen extremsten Farben, Grüntöne, Blautöne, Rottöne, so richtig schillernde, extreme Farben raus. Die Tiere sehen aus wie am ersten Tag. Ja, die sind erhalten wie frisch aus dem Ei gepellt.
Aber jetzt mal eine Zwischenfrage. Irgendwie habe ich im Kopf Urpferde, wenn ich an Grube Messel denke.
Eine der häufigsten Fragen, die wir hier fast täglich abkriegen, ist, hey, wie viele Urpferdchen habt ihr denn überhaupt? Und ja, wir haben auch total viele gefunden. 70 Stück gibt's aus der Grube Messel, ja. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo mehr Urpferdskelette gefunden worden sind.
Aber die sind auch nicht so groß, ne?
Die sind total klein. Das sind terriergroße kleine Tierchen, ja. Also es sind ganz, ganz possierliche kleine Tierchen.
Und wenn ihr jetzt schon so viel da rausgeholt habt und die Grube Messel, ich meine, das ist ja ein abgezirkeltes Gebiet, das wird ja nicht größer. Ist denn da ein Ende in Sicht? Also ist in absehbarer Zeit die komplette Grube erforscht?
Also ich denke schon, dass im Laufe der nächsten 10 bis 20 Millionen Jahre die Grube vollständig erforscht sein wird. Nein, da ist überhaupt kein Ende in Aussicht. Das, was in den letzten Jahrzehnten, also es gibt regelmäßige Grabungen seit Senckenberg, seit 1975. Die Darmstädter sind noch mal 10 Jahre länger hier aktiv, das Hessische Landesmuseum. Ja. Und in dieser Zeit kamen 1000 verschiedene Arten raus. Naja, und wenn ich jetzt so weiterarbeite, werde ich jedes Jahr noch zig neue Arten entdecken, werde jedes Jahr noch irgendwelche Sensationen ausgraben. Und davon gibt's ja ständig wieder neue, ja. Jeder hat so seine Highlights, ja. Eine Kollegin hätte gerne das nächste wandelnde Blatt, die arbeitet halt an Insekten, ja. Ich fänd's mal cool, ein paar schöne Urpferdchen in 3D zu haben. Da kann sich jeder jetzt was aussuchen, ja. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, oder wir sind uns absolut sicher, dass auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten hier mit sensationellen Funden zu rechnen ist.
Das klingt ja schon ziemlich begeistert. Es begeistert auch ganz viele Menschen, das habe ich schon mitgekriegt. Aber um nochmal deutlich zu machen, was so ein Fund hier in Hessen auch international für Wellen schlägt, hier noch ein Beitrag von Thomas Schmidt zu dem Fossilienfund Ida aus dem Jahr 2009.
Wenn man erst 47 Millionen Jahre alt ist, braucht man sich um einen großen Auftritt mit Blitzlichtgewitter keine großen Sorgen zu machen. Die versteinerten Überreste mit dem leicht altmodischen Spitznamen Ida sind, da sind sich Wissenschaftler sehr sicher, das vollständigste je entdeckte Fossil eines Primaten. So gut erhalten, dass man sogar noch erkennen kann, was das Tier vor seinem frühen Tod als letzte Mahlzeit verschlungen hat. Ida, der Name weist darauf hin, war ein junges Weibchen, etwa so groß wie eine Hauskatze, aber mit einigen durchaus menschlichen Merkmalen. Sie hat eine daumenähnliche Wendezehe zum Zugreifen und an den Spitzen ihrer Gliedmaßen keineswegs Krallen, sondern Fingernägel. Ein Expertenteam hat Ida 2 Jahre lang untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, es könnte sich bei ihr um das bislang unbekannte Wesen halten, aus dem später Menschen, Affen und andere Primaten hervorgegangen sind. Und wenn man auch nicht so weit gehen will, Ida schon jetzt zur Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter der Menschheit zu erklären, so könnte sie doch eine nahe Verwandte sein.
Perhaps our grand-grand-grand-aunt.
Vielleicht die Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßtante, meint Jens Lorenz Franzen vom Frankfurter Senckenberg-Institut. Ida war von Amateuren in der hessischen Fossiliengrube Messel bei Darmstadt schon 1983 gefunden worden, aber erst vor 2 Jahren hatte die wissenschaftliche Untersuchung durch Forscher aus Deutschland und Norwegen begonnen. Die Präsentation der Ergebnisse gestern in New York war Teil einer bislang beispiellosen Medienkampagne.
Their research will stun the world.
Ergebnisse, die die Welt in Atem halten. Mit Werbespots wie für einen Hollywood-Kino-Hit wird für eine US-Fernsehdokumentation geworben. Es gibt eine Webseite, ein Buch und iPod-Applikationen zum Runterladen. Zusätzlich hat man die Entdeckung 2 Jahre lang unter Verschluss gehalten. Dass dies nicht ausschließlich mit Wissenschaft, sondern auch sehr viel mit geschicktem Marketing zu tun hat, will Professor Jørn Hurum von der Uni Oslo gar nicht abstreiten. Er hat dem Fossil übrigens auch den Namen Ida gegeben, nach seiner kleinen Tochter. Wenn man die Jugend für die Wissenschaft interessieren wolle, müsse man neue Wege gehen, sagt Hurum. Die nächste bahnbrechende Entdeckung werde möglicherweise über YouTube verbreitet.
You need to tell the story on many different platforms. You can't only publish a scientific paper. Nobody reads a scientific paper.
Man müsse solche wichtigen Forschungsergebnisse auf verschiedenen Ebenen veröffentlichen und nicht nur in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Die, sagt Professor Hurum, würde sowieso niemand lesen. Während also noch nicht ganz klar ist, ob Ida als ultimative Erklärung für die Entstehungsgeschichte der Menschheit taugt, hat sie zumindest bewiesen, dass sie für dicke Schlagzeilen bestens geeignet ist.
Gerade weil ja mittlerweile die ganze Welt weiß, dass die Grube Messel eine Schatztruhe für Funde aus der Vergangenheit ist, wurde ihr auch der Titel Welterbe verliehen. Vor 30 Jahren war das schon. Aber Philipp, du legst Wert drauf, dass die Grube Messel auch da was Besonderes ist. Warum?
Welterbe kennen wir alle. Jeder denkt sofort an sowas wie den Kölner Dom oder die Porta Nigra in Trier. Ja, das ist für uns Menschen Welterbe. Und das zeigt ja auch einmal mehr, welche Hybris dem Menschen zuteil wird. Wir denken immer, es gibt nur das, was schützenswert ist, ist das, was wir erschaffen haben. Aber es gibt einen viel, viel größeren Schatz, den wir erst langsam anfangen zu heben, auch im Rahmen der UNESCO. Und zwar ist das das Weltnaturerbe. Und es ist ja eigentlich fast so ein bisschen Ironie der Sache, dass die Grube Messel vor genau 30 Jahren zum ersten Weltnaturerbe Deutschlands ernannt wurde. Also eine Stätte, wo eigentlich alles schon tot ist, was geschützt wird. Ja. Es gibt in der Zwischenzeit 2 weitere. Das ist das Wattenmeer und das sind die europäischen Buchenwälder. Also das zieht sich über mehrere Bundesländer und auch Staaten hinweg. Und da merkt man schon, wir haben langsam festgestellt, dass es Dinge gibt, die wir gar nicht geschaffen haben, aber die mindestens vergleichbar sind mit den Kulturdenkmälern, die der Mensch hinterlassen hat. Dazu zählt jetzt sowas wie das Great Barrier Reef oder auch der Grand Canyon. Also man sieht, wir brauchen uns da mit der Grube Messel echt nicht verstecken.
Auf jeden Fall feiert ihr dieses Jahr diesen Titel Weltnaturerbe. Wie gesagt, den trägt die Grube Messel jetzt seit 30 Jahren. Kannst du uns kurz die Highlights für das Jubiläumsjahr verraten?
Ich hole jetzt alphabetisch aus und werde die nächsten 2 Stunden darüber berichten. Nein.
Ich habe es befürchtet.
Ich würde gerne 3 schöne Projekte rauspicken, die unmittelbar vor der Tür stehen. Das eine steht wirklich unmittelbar vor der Tür. Die Ausstellung Flower Power eröffnete jetzt diesen Freitag erst in der Grube Messel. Es geht darum, wie Bienchen und andere Insekten den Pollen verschiedenster Pflanzen gesammelt haben und dieser Pollen immer noch im Inneren des Körpers erhalten ist. Das erforscht ein internationales Forscherteam seit circa 6-7 Jahren und die konnten komplette Ökosystemdienstleistungen untereinander dadurch rekonstruieren. Sensationell, dass sowas möglich ist bei uns in der neuen Sonderausstellung. Das nächste Projekt, was folgt ab voraussichtlich Juni, wird ein Projekt sein, wo Leute auch selber endlich mal Hand anlegen können. Durch den UNESCO-Schutzstatus ist es nicht möglich, dass ich selber in der Grube grabe. Es ist sehr wohl möglich, dass man den Abraum der Grabung durchschaut. Und das natürlich von meinem Team betreut, also fachkundig betreut. Und zu diesem Zweck haben wir ein Gebäude erbaut, das den liebevollen Namen Grabmal trägt. Und wo wir dann unter Anleitung Leute auch Fossilien suchen lassen. Sie dürfen selber bestimmen. Und wenn die Objekte wissenschaftlich nicht relevant sind, die sogar mit nach Hause nehmen. Also eine ganz andere identitätsstiftende Möglichkeit, die längst überfällig war. Und mein persönliches Highlight in diesem Jahr noch mehr als sonst ist der 10. August, unser traditionelles Grubenfest. Wir haben einen Tag der offenen Tür, da ist hier Halligalli, alle Attraktionen sind kostenlos, es stellen sich 10, 15 Institutionen in Mittel- und Südhessen vor, die mit der Grube Messel zusammenarbeiten, also vom Senckenberg-Museum bis zu Hessenforst. Und das wird dieses Jahr eine Riesenparty, also wir erwarten da über 2000 Besuchende und das ist einfach eine verdammt gute Stimmung.
Philipp Havlik war das, Leiter der Grube Messel in Südhessen. Und das war hr-info Kultur, heute mit dem Thema Grube Messel, die Evolutionsschatztruhe. Schön, dass ihr uns hier in der ARD-Audiothek gefunden habt. Und by the way, auf dieser Plattform gibt es noch andere Angebote rund um die Paläontologie, zum Beispiel ein Beitrag vom Deutschlandfunk zu menschlichen Fossilien. Paläontologie, Denisova-Menschen lebten auch in Tibet, heißt der. Fand ich auch hochspannend. So viel für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.